Audio Now.
Dieser Mythos dann auch, oder wenn das so beworben wird, dass es dann atmungsaktiv und wasserdicht, also ich glaube, das geht halt nicht, ja, ne, komplett.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute spreche ich mit Laura von Witzenhausen. Sie ist Naturführerin und Naturpädagogin in Wohllebenswaldakademie. Und Laura, wir fangen an mit deinem schönsten Walderlebnis. Nein, diesmal nicht, sondern ich würde dich diesmal fragen, hast du eigentlich schon mal Angst gehabt im Wald?
Angst gehabt im Wald? Komischerweise weniger als gedacht. Tatsächlich, ne? Also ich habe irgendwann, ja, auch gar nicht so lange her, vor 2-3 Jahren mal angefangen, dann im Wald zu übernachten und dachte, okay, wirst da bestimmt, ne, so Gruselgeschichten, die man so im Kopf hat von irgendwelchen Horrorfilmen und so. Und das kriege ich bestimmt nicht aus dem Kopf, weil ich da sehr anfällig auch für bin. Und als ich dann die erste Nacht hatte, es war wirklich super ruhig und angenehm. Ich war auch echt erholt danach. Also ich hatte komischerweise kaum Angst. Wo ich mehr Angst vor habe, sind dann tatsächlich irgendwie so Menschen im Wald, ne? So Tiere und sowas, die erschrecken mich gar nicht. Aber so die Vorstellung, wenn man dann drüber nachdenkt, da könnte jetzt irgendwie jemand hinterm Baum sein oder ich suche mir meinen Schlafplatz so, dass ich vielleicht dann gesehen werde oder entdeckt werde. Das macht mir dann schon eher Angst irgendwie.
Ja, also zum Beispiel Jäger.
Zum Beispiel auch, tatsächlich. Da hatte ich nämlich zuletzt dann noch eine Begegnung, da wollte ich auch mal wieder im Wald schlafen und dachte mir so, überall waren halt Hochsitze, ne? Und ich habe echt eine unruhige Nacht gehabt, ne? Weil ich dachte, okay, da könnte ja tatsächlich mal, ne, wenn da der eine oder andere da nicht richtig hinschaut. Doch, das ist sowas, was mir dann eher Angst macht, ja.
Also man sollte nicht auf allen Vieren rumkrabbeln.
Nee.
Ich hab das irgendwas in Erinnerung vor, wie lange ist es her? Ein paar Wochen jedenfalls. Da sind doch, glaube ich, wieder 2 Ponys erschossen.
Ja,
worden.
Ja.
Also ja, das hört sich lustig an. Nee, lustig ist es überhaupt nicht.
Nee.
Vor allem, also wer Ponys für Wildschweine hält,
ja.
Könnte auch waldübernachtende Leute ja auch für Wildschweine halten.
Deswegen, ne, das ist halt so, dass die Geschichten, die man dann im Kopf hat, wo man sich dann so denkt, was schon so ein leicht ungutes Gefühl dann hinterlässt, ja.
Aber nie so, dass du sagst, ich laufe irgendwo lang und es ist dunkel, ich sehe nichts, ist so ein gruseliges Gefühl. Also wenn, sind es eher Menschen.
Ja, also es ist so, wenn ich alleine bin, habe ich das gar nicht. Was das so ein bisschen hervorlockt, ist, wenn ich mit meinem Hund dann abends spaziere, ne? Weil Tiere, die kriegen natürlich dann noch viel, viel mehr mit, ne? Und sie ist dann so bei jedem kleinsten Geräusch, was ich gar nicht mitbekomme, schreckt sie halt auf und spitzt die Ohren und dreht sich irgendwie panisch um. Und dann kriege ich auch so ein bisschen Schiss. Ich so denke, was ist denn jetzt hier, ne? Aber nee, sonst, wenn ich alleine unterwegs bin, ich gehe auch gerne irgendwie abends so in den Wald, dann hat man irgendwie seine Ruhe. Komischerweise nicht. Ich wundere mich auch immer ein bisschen, aber nee, irgendwie.
Naja, also gut, mit Hund, ja, glaube ich, würde ich mich auch sicherer fühlen. Ich glaube, nur im Zusammenhang mit Wölfen ist ein Hund eher keine Versicherung.
Das stimmt, ja. Nee, die Begegnung, die würde ich dann auch lieber alleine so aus sicherer Entfernung haben, ja, genau.
Nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Hunde sind im Beutespektrum von Wölfen. Also die Hunde verstecken sich dann eher hinter Menschen,
ja,
wenn es drauf ankommt. Aber ist ja auch okay. Aber was mich interessieren würde, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so Tipps und Tricks, was für einen Schlafsack brauche ich zum Beispiel, wenn ich im Wald übernachte? Also wie übernachtest du überhaupt im Wald? Im Zelt oder ohne? Das ist ja, glaube ich, ein Unterschied.
Ja, das ist ein großer Unterschied, das stimmt. Ich mache es am liebsten unter freiem Himmel. Ne? Zelten ist ja auch sowieso so eine Sache. Darf man ja auch nicht offiziell. Und das andere ist ja auch so ein bisschen eine Grauzone. Aber ich mag es auch tatsächlich am liebsten unter freiem Himmel, wenn es irgendwie geht.
Ja, aber du musst auch mal ganz kurz einhaken. Grauzone, also wenn ich mich jetzt mit dem Schlafsack irgendwo hinhaue und da kommt jemand vorbei und sagt, raus hier, muss ich das dann? Also muss ich dann abbrechen oder darf ich liegen bleiben?
Naja, eigentlich, also es ist tatsächlich irgendwie, es ist nicht offiziell verboten. Ne? Es steht nirgendwo ein Verbot, wie es fürs Zelten tatsächlich ausgesprochen ist. Ne? Außer in ein paar Bundesländern, ich glaube Brandenburg ist auch dabei oder so, da gibt es auch so eine Art Jedermannsrecht, wie man es auch aus Skandinavien kennt.
Also in Brandenburg darf ich mit Zelt übernachten?
Ja.
Oh,
Und man darf, ja, genau, und man darf das dort. Ja, aber wenn man quasi sich da so zur Erholung hinlegt, oder Erholung ist ja im Wald erlaubt, und dann kann man das ein bisschen weiter auslegen und sagen, okay, Erholung ist ja auch, wenn ich mir da irgendwie meine Isomatte packe und jetzt nichts aufbaue, groß, ne, dann, ja, viele nutzen dann auch Hängematten zum Beispiel.
Also auch erlaubt, oder?
Weil du baust ja am Boden nichts auf oder rammst nichts in den Boden rein. Darum geht's. Also Darfst halt so kein Zelt irgendwie aufbauen. Ja, gut, Hängematte, und ne, dann hängst du in der Luft. Aber klar, es ist halt so auch nicht offiziell erlaubt, aber auch nicht offiziell verboten. Deswegen immer so ein bisschen.
Naja, gut, also könnte dann eigentlich keiner was sagen.
Würde ich jetzt mal so, also ich möchte mich da jetzt auch nicht irgendwie was Falsches sagen, aber grundsätzlich so, wenn man sich die Regelung durchliest, ja, könnte eigentlich keiner was sagen.
Ja, habe ich auch noch nicht anders gehört. Ja. Weil ja als Waldfreund würde, oder Baumfreund würde es mir natürlich wehtun, wenn man jetzt so für die Hängematte so eine dünne Schnur nimmt, weil die kann einschneiden in die Rinde. Also dann wäre dann so eher so ein breiterer Gurt.
Genau, also da gibt's aber auch so tree-friendly Aufhängungssysteme, heißen die dann auch. Klar findet der Baum das natürlich wahrscheinlich immer besser, wenn er da nicht irgendwie benutzt wird dafür. Aber wenn man jetzt eine Nacht oder so, kriegen die meisten das hin, wenn man so ein bisschen auf die Auswahl der Bäume auch achtet. Ne? Aber also ich persönlich nutze auch keine Hängematte.
Also hast du auch schon mal, ich wollte gerade fragen, hast du schon mal drin geschlafen? Weil ich kann mir ja so als Bandscheibenpatient, der ich bin, würde ich denken, nee, also ich glaube, ich komme da gar nicht mehr raus morgens.
Es ist schon, also ich habe drin gelegen, ich habe noch keine Nacht drin geschlafen, weil ich auch schon mal meinen Hund mit in den Wald nehme, und die kriegt dann immer, ja, finde es halt nicht so cool, wenn ich dann da in der Luft baumel und sie ist irgendwie am Boden. Aber man liegt schon bequem drin, weil man muss halt so die richtige Liegeposition, also ein bisschen schräg, damit die Knie halt nicht so durchhängen, und dann ist das schon ganz bequem. Da gibt's auch die verrücktesten Möglichkeiten oder Hängematten. Das hat schon gar nichts mehr mit der klassischen zu tun. Das ist halt wirklich wie so ein Luftbett, ne? Also wirklich ein Bett so in der Luft. Das ist, glaube ich, schon ganz bequem, ja.
Klingt gut, muss ich mal recherchieren. Ja. Und gut, also ob ich jetzt hänge oder auf dem Boden liege, ich bräuchte dann schon noch einen Schlafsack, oder hast du es auch schon mal ohne probiert?
Ich habe schon mal in einer Laubhütte auch geschlafen, also in so einem geschützten Rahmen, auch in so einem Wildniscamp. Das war auch eine coole Erfahrung, aber grundsätzlich nehme ich schon einen Schlafsack, ja, das auf jeden Fall. Und ja, da gibt's ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich persönlich, ich friere halt auch immer schnell, ne, deswegen ist das schon, ja, schon wichtig, da irgendwie den richtigen Schlafsack zu nehmen. Was mein Tipp ist, oder was, womit ich echt gute Erfahrungen gemacht habe, auch im Winter bei Minusgraden, ist einfach, wenn man jetzt nicht in so einen super teuren Schlafsack, weil da kann man ja schon ordentlich Geld lassen, investieren möchte, dass man einfach zwei Schlafsäcke ineinander packt.
Aha, okay. Das, ja, klingt vernünftig. Ja, ja, was kostet denn so ein, wenn wir auf die Kosten kommen, vielleicht nochmal eins zurück. Da gibt's ja so einen Temperaturbereich, der dann oft angegeben ist. Also ich glaube Komfort und dann, weiß ich nicht, wie heißen die anderen? Also das eine ist irgendwie kurz vor Tod und der dazwischen.
Ja, genau. Also der Komfortbereich, dann gibt's den Limitbereich, glaube ich, einen Extrembereich. Ne? Das ist aber auch so total irreführend, weil der eine, der richtet sich dann nach der wird bei Männern gemessen, der andere halt dann bei Frauen. Also quasi der Komfortbereich ist ein Komfortbereich, der sich an Männer anlehnt, ne? Und da kann das Temperaturempfinden ja dann durchaus auch mal ganz anders sein. Und ich weiß nicht mehr, welcher von den beiden anderen Werten, der richtet sich auf jeden Fall an die Frauen. Also man sollte auf jeden Fall auf den Komfortbereich achten, weil das andere ist dann, da kriegt man zwar ein Auge zu, ne, oder nee, vielmehr kriegt man kein Auge zu, man überlebt dann die Nacht, aber ja, man wird dann wahrscheinlich keine so geruhsame Nacht haben. Ne? Deswegen Komfortbereich auf jeden Fall. Aber ich würde da auch immer noch ein bisschen, also den ein bisschen großzügiger wählen, sage ich mal so, ne? Weil tendenziell ist das ja auch immer so ausgerichtet, dass man dann in dem Schlafsack liegt, ohne irgendwas anzuhaben. Also bei mir hat das noch nie gestimmt. Ne? Ich fand dann immer, wenn da steht Komfortbereich 0 Grad oder so, das ist ein Schlafsack, den ich auch im Sommer nutze. Ne? Also das ist so mein persönliches Empfinden. Und es ist vor allen Dingen auch Quatsch, da irgendwie nur in Unterwäsche reinzugehen, weil das kursiert ja auch immer noch so ein bisschen das Gerücht, dass man nur dann halt auch warm gehalten wird. Das stimmt nicht. Man kann da ruhig so viele Schichten anziehen, wie man möchte. Man sollte allerdings darauf achten, dass da ein bisschen Luft dazwischen ist, zwischen den Schichten, weil unser Körper ist es ja, der dann diese Luftschichten einfach aufwärmt, und der Schlafsack, der hält dann diese warme Luft. Ne? Aber der produziert diese warme Luft ja nicht. Aber grundsätzlich kann man sich da so warm einpacken, wie man möchte. Also das mache ich auch. Das ist, ja.
Apropos, normalerweise würde ich zwischendurch immer mal rausgehen in den Wald bei dem Podcast. Jetzt gehe ich mal rauf auf den Speicher und kram mal einen ganz alten Schlafsack raus. Den habe ich, seit wann habe ich den? Seit, glaube, 1997 immer noch im Betrieb. Ja, ich hole den mal gerade und komme dann gleich wieder. Ich bin mal kurz ins Forsthaus abgezischt und gehe mal auf den Speicher. So. Hier habe ich nämlich noch einen alten Schlafsack, den ich schon seit 1997 habe und der immer noch gut ist. Mal raus hier. Also, ja, vom Stoff her alles noch picobello, auch sehr flauschig noch. Ich denke, ich habe es zumindest früher mal so gehört und ich glaube auch, da spricht einiges dafür, dass es an der Lagerung liegt. Also ich habe den wirklich schon ganz, ganz oft dabei gehabt, auch bei Survival-Touren, draußen bei Wind und Wetter. Ja, und ich habe ihn halt hinterher nicht eingerollt in die Schlafsackhülle, sondern immer schön gestopft. Dann werden die Fasern jedes Mal anders geknickt und pressen sich auf Dauer eben nicht platt, sondern es bleibt dadurch bauschig. Wenn man es einfach ordentlich in die Hülle stopft und vor allem dann zu Hause wieder rausholt, also auf dem Speicher, meine Frau hat das immer schön aufgehängt, die Schlafsäcke, in einem Müllsack. Und dann bleiben die schön flauschig und immer nur kurz vorm Einsatz wieder in die Hülle gestopft und im Wald selber auch wieder direkt rausgeholt. Mal gucken, was Laura dazu sagt. Ich gehe mal wieder rüber in die Waldakademie. So, Laura, mache ich das richtig mit der Schlafsacklagerung?
ja, auf jeden Fall. Ne? Weil wichtig ist halt schon, dass das Füllmaterial dann quasi sich immer schön Platz hat, sich ausbreiten kann, damit eben auch die warme Luft dann gehalten wird, damit die überhaupt Platz hat, sich auszubreiten. Weil wenn das komprimiert ist, dann haben wir einfach, dann hat unser Körper irgendwie keine Möglichkeit, da irgendeine Luft aufzuwärmen. Ne? Von daher, nee, die Lagerung ist absolut richtig. Sollte man dann immer, wenn man von den Touren wiederkommt, Schlafsack schön auspacken, in einen schönen großen Sack packen, die meistens auch dabei sind, wenn man so einen Schlafsack kauft. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Okay, prima. Mal ein ganz anderes Thema, Schuhe. Also beim Thema Schuhe habe ich möglicherweise öfter Pech. Also die sind dann wasserdicht mit Gore-Tex, sonst irgendwas. Und naja, also je nach Modell suppt das dann nach einer halben Stunde durch. Ist das normal oder habe ich Pech?
Ja, mir geht's da genauso wie dir, muss ich sagen. Ich zähle auch zu denjenigen, die da Pech haben. Ich habe aber auch noch keine Lösung gefunden. Also ich bin auch auf der Suche nach dem perfekten Schuh. Was ich ganz cool fand oder eine gute Erfahrung mitgemacht hat, ist Neopren, also Gummistiefel aus Neopren. Das waren die Schuhe, die bisher am besten gehalten haben. Und wo ich auch irgendwie einen ganz guten Gehkomfort, also vom Komfort beim Gehen, war es auch echt gut, obwohl es Gummistiefel waren oder Neoprenstiefel. Aber sonst, ja, habe ich auch dieses Problem irgendwie ständig, du kaufst dir neue Schuhe, denkst, okay, diesmal hält's und dann geht man durch eine nasse Wiese und schon suppt das wieder durch, obwohl es Gore-Tex ist oder was auch immer. Ja, nee, also da habe ich auch noch keine Patentlösung.
Achso, okay, da bin ich ja beruhigt, weil ich ärgere mich regelmäßig. Mein gutes Paar Schuhe kostet ja auch plus minus 200 Euro. Zumindest in meiner Größe ist es 48. Da ist ja ein bisschen mehr Material verarbeitet. Aber dann, ja, wenn man hier im Wald unterwegs ist, im Gebirge, klar, dann würde ich das mit Gummistiefeln auch nicht machen. Ansonsten kann ich das aus meiner Erfahrung bestätigen. Habe ich zu Hause, wenn wir zu den Pferden gehen, steht immer ein paar Gummistiefel bereit mit Neopren. Und zumindest, sagen wir mal, wenn das ja keine Gebirgswanderung ist, sondern so ein, zwei Stunden irgendwo, bin ich bis jetzt mit Gummistiefeln auch gut parat gekommen. Da weiß ich wenigstens, wenn es feucht wird, dann höchstens von innen.
Ja, das ist halt auch, ich meine, manchmal muss man ja auch nicht unbedingt wasserdichte Schuhe haben. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wenn man jetzt gerade irgendwie so Sommertouren hat, ne, wo man generell vielleicht mal ein bisschen mehr schwitzt, dass man es auch provoziert, dass man eher halt Halbschuhe anzieht, die super bequem sind, die einfach auch schnell trocknen dann wieder, ne, wenn die mal nass werden. Weil wenn man dann so, ja, dicke Lederstiefel dabei hat, die dann einmal wirklich nass sind für eine mehrtägige Tour, dann hat man wirklich Probleme, weil die kriegt man so schnell nicht mehr trocken. Aber aus solchen, ja, leichten Funktionsmaterialien, die stellt man dann wieder einmal in die Sonne und dann hat man am nächsten Tag wieder trockene Füße, zumindest für eine gewisse Zeit dann.
Ja, ist auch nicht schlecht. Und die passen vielleicht vielleicht auch als Ersatzschuhe besser in den Rucksack. Ne?
Genau.
Die wiegen ja nicht viel.
Genau.
Bei Jacken ist es ja häufig ähnlich. Also ich muss sagen, klar, wenn das jetzt keine, also das normale Jacken sind, okay, aber Regenjacken, also so richtige Folienjacken, ich schwitze mich da regelmäßig kaputt drin. Auf der anderen Seite, die halten halt schön dicht. Gibt es da irgendeine Empfehlung, wo du sagst, oder eine Lieblingsjacke, wo du sagst, so von der Art her, das würde ich allen ans Herz legen?
Ja, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Kleidung für unterschiedliche Dinge, die man draußen vorhat. Ne? Also wenn man jetzt wirklich auf Gewicht achtet, weil man auf einer längeren Trekkingtour ist, na, und da wirklich jedes Gramm zählt, was man dabei hat, da habe ich super Erfahrungen gemacht. Es gibt so eine Jacke oder wahrscheinlich auch mehrere, die ist wirklich aus so einem Zeltmaterial. Also es ist wirklich eine einlagige Jacke, ne? Nicht dieses, bei Regenjacken hat man ja dann häufig trotzdem mehrere Schichten oder schwitzt man sich auch zu Tode drin. Und die hat wirklich nur eine Lage, die halt wirklich so ein Zeltstoff ist das. Und die geht doch ganz gut. Allerdings, ja.
Und die ist dann richtig dicht?
Die ist auch
das Dilemma.
Die ist richtig dicht, ja, wirklich. Also da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und in der Regel hat man die ja dann auch nicht dauerhaft an. Was ich im Sommer auch noch ganz cool finde, sind Regenponchos. Ne? Weil dann die kann man einfach dann mal drüber werfen. Dann hat man den Rucksack auch gleichzeitig noch geschützt. Und hat dann die Beine halt dann trotzdem noch frei. Ja, und kann die dann halt auch schnell wieder irgendwie verstauen. Ne? Also da gibt's auch eigentlich ganz gute, das finde ich eine gute Lösung. Aber ja, dieser Mythos dann auch, oder wenn das so beworben wird, dass es dann atmungsaktiv und wasserdicht, also ich glaube, das geht halt nicht, ja, ne, komplett. Von daher, ja, muss man da immer irgendwie ein bisschen Kompromiss eingehen.
Ja, gut, okay. Und was übrigens bei Poncho für mich das Stichwort ist, also geht mir aber bei Regenjacken genauso. Also sagen wir mal, die Jacke hält jetzt dicht und da läuft schön das Wasser runter auf die Hose. So, dann ist die Hose nass. Das ist dann zwar vielleicht ein bisschen angenehmer, als wenn der Oberkörper nass ist, aber so mit nassen, eiskalten Oberschenkel läuft sie auch nicht ganz so toll.
Nee, das stimmt. Ich meine, dadurch sind diese Ponchos, finde ich, da halt wieder ganz gut, ne, weil die gehen ja zum Teil dann auch wirklich, ja, je nachdem, welchen man wählt, da bis zur Wade.
Okay, also bei mir leider meistens.
Ja, okay.
Also bei Leuten, die nicht ganz so groß,
genau,
sind.
Ja, es gibt auch Regenröcke tatsächlich.
Also müsste ich mal so einziehen.
Ja, auch für Männer übrigens, ja. Aber das habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Ja, ich greife dann zur klassischen Regenhose. Ne? Dann ist es halt mal, dann zieht man die für den Schauer an und danach halt wieder aus. Ja, gut, und dann wird es da im Sommer unter Umständen schön warm drunter, aber auch da gibt es relativ dünne Modelle. Ja. Ne? Gerade wenn man so vielleicht in den Bereich so für Läufer auch geht, die haben da eigentlich auch immer ganz, ganz gute Sachen.
Stimmt. Ja. Ich meine, fällt mir gerade ein bei den Regenhosen, wenn man so in Gruppen geht, also ihr kennt so das auch, die Hosenbeine dann immer so scheuern immer so aneinander vorbei und das ist nachher das alles beherrschende Geräusch in der Natur.
Ja, sowieso diese ganzen Knistermaterialien. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Tiere beobachten möchte draußen oder so, ist das nicht so das Mittel der Wahl. Ne? Ja, da sind so Sachen aus Loden tatsächlich oder so richtige Wollfilz-Materialien. Oder auch wenn man stationär irgendwo unterwegs ist, vielleicht ein Feuer macht und so, würde ich auch immer dazu greifen. Ne? Also wenn man jetzt nicht aufs Gewicht achten muss, weil die halten schon auch einiges an Feuchtigkeit ab und sind einfach ja leise auch in der Natur unterwegs und irgendwie fügt sich das besser so ins Bild ein für mich. Dann.
Und apropos am Feuer, also ich habe schöne Jacken gehabt. Ich liebe es ja, wenn man Jacken, sagen wir mal, 20, 30 Jahre tragen kann. Leider, wenn man ans Feuer kommt, gerade diese Mischgewebe, dann brennt halt auch schöne Löchlein rein. Das ist bei Loden, glaube ich, also ich habe jetzt keine Lodenjacke, eher nicht, ne?
Nee, also da kann auch schon mal ein Funke draufkommen, den kann man vorher zumindest noch ausschlagen. Aber ja, das ist halt irgendwie auch der Nachteil an diesen ganzen synthetischen Materialien, die aber dafür dann wieder ja leichter sind, ne, und ein bisschen doch noch mehr abhalten, ja.
Na gut, jetzt hat man sich so den ganzen Tag durch die Wildnis geschlagen. Irgendwann kriegt man mal Hunger. So, was isst man da am besten? Da gibt's ja von bis, ich sag mal jetzt böse ausgedrückt, von Tütenfraß bis Gourmet-Essen, alles.
Ja, das stimmt. Also da kann man echt irgendwie ganz, ganz viel machen. Ich finde aber, also es gibt mittlerweile auch echt gute Tütchen, ne? Also auch so bei den bekannten Drogeriemarken zum Beispiel. Auch dann in Bio-Qualität finde ich, da kann man sich ganz gut eindecken, wenn es mal schnell gehen muss. Aber das kann man sich auch echt gut selber machen. Ne? Also ich sage jetzt mal so Couscous und da einfach ein paar Gewürze reinschmeißen, vielleicht noch ein paar getrocknete Tomaten oder so. Dann schmeckt das auch schon echt, für meine Verhältnisse finde ich, für draußen schmeckt auch irgendwie alles besser. Aber ganz gut. Ich bin auch so Tüten Kartoffelpüree gepimpt. Also wenn man sich das alles einfach immer so ein bisschen...
Ja, ich stelle mir das so vor, das plattert, das regnet immer, du hast kein Zelt dabei. Ja. Also wenn du da jetzt, ich sag mal, aus 5 verschiedenen Zutaten noch stundenlang irgendwas rührst, nee, das hebt ja nicht die Laune so lange zu warten.
Nee. Also ich packe mir das vorher mal vor, ne? Also mach das zu Hause dann so in Beutelchen fertig. Und ja, ich freue mich da aber auch drauf. Oder Linsennudeln gehen auch immer gut.
Wie lange dauert das? Also Linsennudeln?
Aber die gehen schnell. Das muss einfach... Ich habe so einen Spirituskocher auch.
Das sind ja diese kleinen, wie heißen diese Linsen, diese rötlichen.
Ja, diese Spirelli so, ne? Also Linsen
die
selber. Linsen.
Ja, diese gibt es ja auch verschiedene Sorten, ne? Die eine, ich komme jetzt auf den Namen nicht.
Die roten.
Diese roten, die kochen ja, weiß ich, 10 Minuten oder
ja,
was?
Ja, ne? Das geht auch ganz schnell. Und die Nudeln, also wenn die halt wirklich schon in der Form sind, das geht auch super schnell. Was so ein ganz heißer Tipp ist, oder wenn man sich da so reinfuchsen möchte, ist halt dörren. Ne? Also so ganz klassisch irgendwie so ein bisschen, wie man es noch von der Oma vielleicht kennt. Da kann man sich echt richtig tolle Gerichte machen. Man kann zum Beispiel auch vorher, wenn man Tomatensoße zu Hause mal gekocht hat, die übrig hat, packt man die in Dörrautomaten. Ja, und dann hat man nachher quasi Tomatensoßenpulver und hat das dann für draußen dann direkt parat. Man muss das nur mal kurz aufkochen. Da hat eine super Tomatensoße. Also da kann man alles, was man zu Hause gerne mag und so, kann man im Prinzip trocknen und hat das dann draußen wieder innerhalb von kürzester Zeit einfach nur durch aufquellen lassen, dann bereit. Also da gibt's schon verrückte Sachen.
Und so, klar, also dann bräuchst du natürlich Wasser.
Ja.
Und das holst du einfach aus dem nächsten Bach. Ich meine, da könnte ja oberhalb, ich sag mal böse, eine Kuh reingemacht haben. Egal, oder nach was du gerade gehst du da vor?
Nee, also da bin ich schon immer ein bisschen vorsichtiger unterwegs, weil ich auch echt anfällig für sowas bin. Aber ich habe immer einen Wasserfilter dabei. Und da gibt's auch mittlerweile ganz tolle Systeme, die super einfach dann auch funktionieren.
Echt? Ich kenne die von früher nur so. Da gab's ja so, ich glaube, wir wollen ja heute keine Marken nennen. Aber so Handpumpenfilter, da hat man sich echt einen Wolf gepumpt für eine Tasse Wasser.
Ja. Nee, da gibt's echt verrückte Systeme. Aber mittlerweile ist der Markt da riesig. Ich habe zum Beispiel so einen Quetschbeutel. Also das ist halt dann wirklich auch so ein kleiner Filter einfach. Den schraube ich auf eine Flasche drauf. Dann quetsche ich das durch. Ich könnte es mir im Prinzip dann auch direkt in den Mund pressen und habe dann sauberes Trinkwasser. Oder ich fülle es halt einfach in meine Trinkflasche um. Und das geht ganz fix. Und
ganz fix wäre ja jetzt, also ich bin da wirklich ein bisschen traumatisiert mit dieser Pumpe da. Die wurde durch so einen Keramikfilter mit Silberionen und ich weiß nicht, ob du das kennst, und dann blätterten da so tropfenweise die Sachen aus. Also wie schnell, sag mal, wenn ich eine Tasse Wasser trinken will, wie schnell kriege ich das?
Also ich habe diese Flasche da, die fast einen Liter, und die quetsche ich durch. Das dauert eine Minute, anderthalb ungefähr.
Ja, das ist echt flott.
Also das geht wirklich gut, ja. Und da gibt es noch ganz andere, da gibt es auch Systeme, die kann man dann einfach an einen Baum hängen, wenn man gerade irgendwie eine Pause macht, dann füllt das dann auf und dann läuft das halt runter in der Zeit und man muss auch gar nichts mehr quetschen oder da irgendwie aktiv machen und dann hat man auch sauberes Wasser. Also da gibt's mittlerweile echt, echt gute Sachen. Und ja, das würde ich halt schon dabei haben, weil sonst gerade hier so in unserer dicht besiedelten Landschaft, da wäre es mir doch auch zu kritisch. Ich meine, wenn man dann einen Blick für Quellen oder so, aber ich gehe da doch immer lieber auf Nummer sicher.
Ja, also wir haben das jetzt hier bei der Flut ja auch gesehen, das Bäche, wo ich gesagt habe, also bitte, also die sind im Bach, da kann gar nichts passieren, stellt sich raus, da ist relativ viel Müll unten drunter und denk, okay, also ist vielleicht doch nicht so günstig.
Ja, nee, also das kann man damit schon gut lösen.
Da gibt's ja auch diese, ich habe das mal gesehen, so als Gadget, so ein Strohhalmsystem. Hast du das auch mal gesehen?
Ja, genau.
Da legst du eine Pfütze und saugst da durch. Ja. Also ich hätte da irgendwie nicht so richtig Vertrauen. Hast du das schon mal ausprobiert?
Ich fand's am Anfang auch sehr merkwürdig.
Hast du es selber schon mal gemacht?
Ja, weil ich mache ja auch noch gerade so eine Ausbildung zum Outdoor- und Trekking-Guide und haben wir auch verschiedene Systeme dann ausprobiert. Und dann ging mein Ausbilder quasi auch zu so einem Tümpel, wo ich dachte, boah, also niemals, ne? Und hat dann da wirklich saures Trinkwasser rausgeholt und uns allen ist halt danach jetzt auch nicht irgendwie schlecht.
Ich wollte gerade sagen, anschließend ist er auf Toilette verschwunden und ihr könnt Ausbildung selber weitermachen.
Es funktioniert tatsächlich, aber ich muss auch sagen, es war gewöhnungs- oder ist gewöhnungsbedürftig, ne, vom Gefühl her. Aber es funktioniert. Ja.
Okay.
Also das Wasser hat dann auch immer einen individuellen Geschmack, ne? Das ist dann, jede Pfütze schmeckt dann irgendwie ein bisschen anders.
Das klingt aber, ja, nicht, als ob das alles zurückhält.
Ja, so das Krankmachende halt schon, aber so dieses Mineralische, was dann ja in jedem Gewässer da irgendwie anders drin ist, das bleibt. Ne?
Und also es könnte auch theoretisch ein bisschen nach Gülle schmecken, wäre aber gesund.
Ach ja, okay. Man sollte natürlich dann irgendwie, wenn man sieht, ja, okay, da ist direkt irgendwie so eine Kuhweide daneben oder da ist vielleicht irgendwie auch ein Ölfilm oben drauf, dann vielleicht nicht, ne? Aber
okay, also ein bisschen genau. Menschenverstand.
Ja, so ein bisschen schon, ne? Ja.
Aber jetzt hast du dein Essen soweit alles parat. Das muss ich ja noch irgendwie warm kriegen. Was machst du, Feuer oder lieber Hightech-Kocher?
Ja, Feuer ist ja auch immer so die Sache. Also das im Wald würde ich so nicht machen. Ne? Da braucht man ja auf jeden Fall auch eine Genehmigung. Das ist tatsächlich auch verboten, ne? Wenn man jetzt nicht irgendwo wirklich die Erlaubnis hat. Ist natürlich gemütlich und wenn man irgendwo ein Plätzchen findet, dann greife ich auch auf jeden Fall zum Feuer da, wo man es darf. Aber grundsätzlich habe ich wirklich einen Spirituskocher dabei. Mhm. Da gibt's auch ganz tolle Sachen. Also es ist im Prinzip nur so ein kleines Blechdöschen mit so einem, so einer Art Stoff drin. Da gieße ich halt dann meinen flüssigen Spiritus rein, zünd den an und hab dann, also es dauert ein bisschen länger als beim Gas. Das ist so das Gängigste, würde ich mal sagen. Das geht halt super schnell. Aber man kann es gerade für längere Touren, finde ich, ein bisschen besser dosieren, ne, diesen Spiritus. Man braucht super wenig, ich glaube 20 Milliliter oder so, um 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Ja, also das mache ich dann.
Aber ruht das nicht total?
Ja, der Becher ist halt dann unten schon immer schwarz.
Gut, kann man auch wieder sauber machen, aber bei Gas, ich weiß nicht, Gas, ich habe
Gas ist so sauberer, Gas. Also genau.
Aber ist es ganz sauber oder ruht es auch ein bisschen? Ich glaube, das
ich glaube, wenn ich jetzt mal an so meine Kollegen, die das da nutzen, die haben die Becher nicht so schwarz, wie ich immer. Also es ist halt schon.
Du hast auch eine Kippe.
Ja, genau.
Das ist doch auch
das
was.
Ist, ja. Aber ich meine, gut, diese Becher, die man da nutzen kann, die kann man auch grundsätzlich direkt ins Feuer stellen, dann werden sie eh schwarz.
Also das heißt, du nimmst Emailbecher, vermute ich mal.
Ich habe jetzt Titan, weil es auch nochmal leichter ist.
Und Email platzt das nicht irgendwann noch ab?
Die Beschichtung kann ein Problem sein. Ne? Grundsätzlich Emaille geht schon auch gut direkt ins Feuer. Aber Titan ist halt nun mal leichter. Ne?
Ja, ja gut.
Also Gewicht sparen.
Also, genau. Ne? Das ist ja okay.
Ja, aber sonst Edelstahl und so geht auch alles, ja.
Ja. Ne, prima. Sagen wir so, du willst ja irgendwo, wenn du eine längere Tour machst, irgendwann deinen Lagerplatz auch erreichen. Wie orientierst du dich? Nach den Sternen? Oder dem Sonnenstand?
Ich nutze tatsächlich manchmal den Kompass. Also das habe ich auch während dieser Ausbildung gelernt oder bin so auf den Geschmack gekommen. Mittlerweile hole ich mir wirklich immer für jedes Gebiet, wo ich hinfahre, die entsprechende Wanderkarte. Und suche mir dann halt vorher so ein paar Wege raus, ne? Und dann sieht man ja auch auf den Karten so ganz schön, okay, wie ist die Landschaft beschaffen. Und ich finde das irgendwie ganz cool, wenn ich dann tatsächlich dann vor Ort bin, das so abzugleichen, dann zu sehen, ah ja, okay, hier ist ja tatsächlich irgendwie so der Berg, ne, der hier auf der Karte auch eingezeichnet ist. Okay, das muss der richtige Weg sein. Und dann manchmal so ein bisschen so mit Karte, Kompass dann irgendwas anpeilen oder
also
so.
Also nicht Handy, was weiß ich, irgendeine Karten-App wäre ja auch denkbar.
Als Backup, ja. Also habe ich das schon auch dabei, ne, dass ich dann, wenn ich mich mal auf der Karte oder irgendwie gar nicht weiter weiß, dass ich dann mal kurz abgleiche. Mittlerweile bin ich ja irgendwie echt mit, ganz oldschool mit Karte dann unterwegs, ja.
Ja, weil, sag mal, rein theoretisch gibt ja auch die Outdoor-Uhren, wo auch Kartenprogramme drauf laufen, die einen dann, wenn man vom Kurs abkommt, den man zu Hause schon draufladen kann, vibrieren, aber das ist vielleicht zu unromantisch.
Ja, ich finde es auch eher störend. Also ich finde es manchmal ganz cool, einfach zu sehen, okay, wie viele Schritte habe ich da gemacht, ne? Wie war die Strecke und wie viel bin ich tatsächlich gelaufen, wie viel Umwege dann vielleicht auch. Das schon. Ja, ich muss sagen, ich habe auch so eine schlechte Uhr, also mein Akku ist nicht der beste und meistens gibt die dann irgendwie während der Tour schon den Geist auf. Deswegen, und man ist halt dann ja schon wieder so von eben Akku, von Netz und alles abhängig. Und da finde ich schon manchmal, gerade, ich meine, hier in der Eifel ist ja auch manchmal so ein Thema, ne? Da fehlt das einfach. Und da finde ich eine Karte echt eine gute Alternative. Aber es ist auf jeden Fall auch echt angenehm, wenn man einfach auch mal keine Lust hat auf so eine große Vorbereitung, sich dann eine Strecke schön rauszusuchen. Aber bei so einer App, da gibt's ja auch wirklich gute Apps und gute Strecken und die dann einfach abzulaufen, ist halt schon echt angenehm. Ne? Aber das andere, wenn man so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, finde ich, macht es echt Spaß, ja.
Ja gut, und die Apps haben vielleicht auch den Nachteil mit diesen Routen, dass da vielleicht auch mehr Leute unterwegs sind, die sich das auch runtergeladen haben.
Das ist es nämlich, ne? Weil dann hast du da immer die Hotspots mit drin. Die kann man ja dann, wenn man selber so eine kleine Tour plant, dann auch mit reinnehmen, aber dann wieder ein bisschen fernab von den Touristenmassen. So, ne? Das finde ich auch, ja, ist echt ein Vorteil davon, das stimmt.
Ja, also von daher gut. Also ein Schuss Romantik gehört dann auch dazu. Was ja. würdest du so aktuell empfehlen? Gibt's da Gebiete in Deutschland, wo das besonders gut geht? Geht das überall?
Mit der Karte jetzt?
Nein, überhaupt, sagen wir mal, dieses fernab, ich wandere und ich übernachte irgendwo, wo jetzt nicht fünf andere Leute neben einem sind. Ne? Denn wir haben das neulich mal in Schweden erlebt. Dann ist man irgendwo auf einer einsamen Insel und kurz bevor es dunkel wird, landet noch ein Kanu und eine kleine Saufgemeinschaft breitet sich da aus. Das ist ja eigentlich nicht das, was man möchte.
Nee, das stimmt. Wenn man so unterwegs ist, dann ja, möchte man das eher vermeiden. Ja, grundsätzlich würde ich davon abraten, eben von diesen Premium-Wanderwegen oder sowas. Dann diese ganz bekannten Steige, zum Beispiel Eifelsteig, Moselsteig, Rheinsteig und alles. Das zieht natürlich Menschen an, weil es sind auch schöne Wege zum Teil natürlich, aber ja, es zieht einfach, weil man muss einfach nur angenehm den Schildern folgen, dann muss ich keine weiteren Gedanken machen. Da ist es natürlich dann grundsätzlich immer etwas schwieriger, dann die Ruhe zu finden. Ich finde die Eifel schon, die bietet einfach noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also das ist auch so mein bevorzugtes Wandergebiet, muss ich sagen. Ja, und wenn man ein bisschen abseits der Jahreszeiten geht oder der typischen Hauptjahreszeiten dann fürs Wandern, also wenn man jetzt zum Beispiel zu dieser Jahreszeit, November oder sowas dann in den Wald geht, dann sind auch nicht mehr so viele unterwegs, da findet man schon mal eher ein Plätzchen, dann ist es natürlich auch, könnte es schon mal kühler werden, also dann kommt schon eher auf die gute Ausrüstung an, ne? Aber ja, so ein bisschen... Ja, wie eben mit anderen Urlaubszielen auch, dass man so sich die Nebensaison aussucht.
Also ich kann mir vorstellen, im Januar bei Regen übernachten nicht so viel im Wald.
Ja, das so können wir so sagen. Ne?
Ja, aber gut, da muss die Ausrüstung wirklich stimmen. Aber es kann natürlich wirklich ein schönes Erlebnis sein.
Ja, es ist eigentlich dann, wenn man das überstanden hat, sind das eher die Momente, an die man sich erinnert, als jetzt irgendwie strahlender Sonnenschein und alles super gelaufen. Ja. Ne? Also ja, finde ich schon.
Und für, ich meine, wenn man so jetzt, sagen wir mal, antizyklisch unterwegs ist, dann hat man möglicherweise auch mehr Tierbeobachtungen. Nimmst du grundsätzlich ein Fernglas mit?
Ja, habe ich schon immer dabei. Auch so ein kleines, was halt handlich ist, was man dann schnell mal zücken kann, habe ich dann immer dabei. Ja, aber ich nehme mir dann auch die Zeit, und das ist ja auch das Schöne, ne? Irgendwie, oder auch gerade wenn man dann so in der dunkleren Jahreszeit unterwegs ist, es wird ja früh dunkel. Ja, und dann setze ich mich auch einfach, bevor ich mich dann in meinen Schlafsack da verkrieche, einfach mal irgendwie eine Stunde irgendwo hin. Und dann kommen die Tiere auch, ne? Also wenn man sich dann ruhig verhält und dann kommen die auch erstaunlich nah. Und das sind eigentlich dann auch immer so die schönen Momente, ne?
Ja, ja. Vielleicht zum, wenn wir nochmal aufs Fernglas zurückkommen, gibt es da, du sagst, kleines. Da gibt es ja diese Größenangaben, ne? Linse mal mit Vergrößerung, ich sag mal 8x30 wäre 30 Millimeter Linsendurchmesser, achtfache Vergrößerung. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, das ist vernünftig oder ist letztendlich Geschmackssache oder?
Ja, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Einsatzbereich an. Also wenn man jetzt wirklich irgendwie tagsüber Tiere beobachtet, dann ist es gar nicht mal so entscheidend. Wenn man jetzt schon eher in die kritischen Zeiten zur Dämmerung geht, dann sollte man schon eher darauf achten. Also was so ein gutes Standardmaß auch so für Vogelbeobachtung, aber auch für größere Tiere ist, finde ich das immer 8x40, ne, was du gerade angesprochen hast. Also damit kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Wenn man eher Tiere aus ganz weiter Entfernung da beobachten möchte, dann sollte man eher, also dann geht das ein bisschen höher, irgendwie vielleicht 10x50 oder sowas. Aber das sind dann schon echt schwere Klopper, ne? Also da muss man sich dann irgendwo auch hinsetzen und das ist dann nicht mehr so handlich. Also meins ist halt dann 8x40, das etwas Größere, was ich dann dabei habe, wenn ich mich wirklich mal länger hinsetze. Und das Kleine, was ich dabei habe, ist 8x25. Ne? Das kriegst du halt dann schön in die Hosentasche auch noch mit rein. Und dann ist die Bildqualität jetzt nicht ganz so optimal, aber um mal kurz, wenn ich auf dem Weg was sehe, da einen Blick reinzuwerfen, reicht das allemal. Ne?
Ja. Hast du die schon mal, da gibt's ja auch welche mit so einem Bildstabilisator, hast du sowas schon mal ausprobiert?
Nee, ich meine...
Dass das auch nicht so zittert, ne? Weil das ist ja, das wird ja alles vergrößert, auch das eigene Hände zittern. Und wenn es kalt ist, zittert es vielleicht noch ein bisschen mehr, dann kann man kaum was erkennen. Und das gleicht das ja wieder aus, so einigermaßen zumindest.
Ja, ich habe tatsächlich noch nicht durch so eins durchgeschaut. Also es würde mich echt mal interessieren. Ich finde es eigentlich schon eine ganz coole Technologie, aber es bringt natürlich auch dann wieder ein bisschen mehr Gewicht mit, ne? Und klar, wenn man das dann irgendwie länger in der Hand hält, kann das auch wieder unangenehm werden. Ne? Deswegen habe ich mich jetzt bei meiner Suche, ich habe auch recht lange gesucht nach einem Fernglas, dagegen entschieden. Aber es ist bestimmt eine coole Sache, ja.
Ja. Das war jetzt eine ganze Reihe von Tipps, aber zum Schluss würde mich mal interessieren, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Du bist ja von Haus aus eigentlich Finanzbeamte gewesen. Und das ist ja doch schon eine ganz schöne berufliche Wende, in so eine Richtung zu gehen, würde ich mal sagen. Also vom Schreibtisch in die kalte Winternacht draußen, größeren Kontrast kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch, ich meine, gut, das Thema irgendwie Steuerrecht oder so, da habe ich immer schon gemerkt, ja, das ist jetzt nicht so meine große Leidenschaft, ne? Und dann kam das so nach und nach, dass ich war immer schon gerne irgendwie draußen unterwegs, und hatte dann immer Lust, auch mal draußen zu schlafen. Aber dann wird man ja von vielen dann immer so für verrückt erklärt. Und dann, als Frau dann auch noch und alleine und hier und so. Aber irgendwie hatte ich dann immer, wenn ich so durch die Landschaft gewandert bin, das Bedürfnis, mich da auch hinzulegen, die Nacht zu verbringen. Und dann habe ich das einfach mal irgendwann gemacht und dachte, wow, ist cool. Ne? Also ich hatte wirklich keine Angst und tolle Erlebnisse. Man fühlt
also,
sich dann...
Muss ich nur mal ganz kurz einhaken. Also du hast irgendwann gedacht, ich lege mich jetzt einfach mal raus.
Ja, ich habe es dann wirklich so gemacht, ja. Also dann meinte ich so, nee, ich habe ein bisschen gebraucht, weil wirklich die Gegenstimme war so, naja, man muss das jetzt machen. Und so, dann dachte ich mir, nee, komm, du machst das jetzt einfach. Ne? Und habe mich dann in so ein Waldstück nah von mir zu Hause, wo ich dann dachte, okay, als Backup, ne, du kannst immer noch schnell irgendwie nach Hause gehen. Es war aber einfach toll, ne? Also es war auch anders, als ich es mir vorgestellt habe. Weil ich dachte halt vorher mal, okay, nachts im Wald, da geht's halt, ne, lauter Geräusche und hier und da und alles. Es war still. Also, ne, die Sonne geht unter, es ist dunkel und plötzlich, ja, die Tiere, die gehen dann auch quasi schlafen. Und das war irgendwie schön, so dieses Erlebnis, dann zu merken, okay, die gehen irgendwie mit mir schlafen und die wachen dann aber auch mit mir auf. Ne, dann das erste Vogelgezwitscher und dann ein Eichhörnchen, die da in den Baumwipfeln touren. Ja, es war einfach nur schön, ne, und, ja, dann habe ich das ausgewählt, habe halt gemerkt, ich habe ja selber hier auch die Waldführer-Ausbildung gemacht in der Waldakademie. Ja, und das war im Prinzip so der Grundstein, wo ich dachte, boah, das hat sich von Anfang an irgendwie richtig und gut auch angefühlt. Und habe dann noch weitergemacht, ne, und gemerkt, okay, solche Kurse finde ich toll, ne, auch so am Wochenende irgendwie mal so ein Survival-Kurs oder so, ne, und einfach auch draußen am Feuer und all dieses Jahr. Ist einfach schön und stimmig und dass sich das dann so gefügt hat, dass ich jetzt letztendlich das auch beruflich machen kann, ist natürlich dann perfekt. Ne? Also für mich auf jeden Fall.
Das klingt wirklich spannend und was mich mal interessieren würde, weil du gerade sagst Survival-Kurse, da kommen jetzt Leute raus, die vielleicht keine Ahnung haben und einfach sagen, Mensch, klingt gut, ich mache das mal unter Anleitung. Was passiert also mit den Erwartungen von den Leuten? Weil die wissen ja, sie legen sich mit dir irgendwo in den Wald und da gibt's kein Zelt und da gibt's keinen Kaffeeautomat und da gibt's auch kein Frühstücksbuffet. Es kann auch mal regnen, es kann auch mal kalt werden. Trifft das die Erwartung? Oder wenn die Leute dann doch überrascht, dass es eine Nummer zu groß ist?
Ja, ich denke mal unterschiedlich, aber grundsätzlich, also ich kann mich da nur an eine Nacht erinnern, und dann mit die letzte, die wir hier im Wald dann auch hatten, da war das halt wirklich, also es hat geschüttet von Anfang bis Ende die ganze Nacht durch und klar, ich meine, da muss man als Guide dann natürlich irgendwie das auch ein bisschen vorleben, dass das jetzt alles cool ist, ne, und auch spannend und sowas und das überträgt sich dann vielleicht auch ein bisschen, aber nach dieser Nacht, also die Leute, wenn du es dann geschafft hast, ne, das ist so ein tolles Gefühl und man merkt dann auch, okay, es ist gar nicht so schlimm. Ne? Man würde jetzt vielleicht nicht bewusst rausgehen, wenn man dann irgendwie einen Blick aus dem Fenster wirft und dann sieht,
ich auf gar keinen Fall.
Es regnet jetzt gerade, aber wenn man dann in der Situation ist und damit klarkommen muss und das dann wirklich geschafft hat, merkt man auch, nee, also man kann noch mehr, als man denkt und das kann einen dann auch echt stärken, ne? Und dann wirklich auch pushen, so auch für den Alltag, obwohl es erstmal vielleicht gar nicht so wirklich was damit zu tun hat, aber es ist auch irgendwie eine tolle Erfahrung. Ja, und die meisten hier haben dann im Nachhinein doch gedacht, nee, war super und daran erinnern wir uns noch lange zurück. Ne? Ja.
Finde ich klasse. Also, wenn man es nochmal zusammenfasst, es ist schon Wahnsinn, was man in Deutschland, in einem Land mit über 230 Einwohnern pro Quadratkilometer an Abenteuern erleben kann. Die meisten würden ja denken, ja, okay, ich fahre jetzt mal entweder nach Skandinavien oder, keine Ahnung, Alaska oder sonst wohin, um Wildnis zu erleben. Aber das Gefühl gibt es eigentlich um die Ecke.
Ja, muss ich auch sagen. Also deswegen, ich sage auch immer gerne, dass so der Wald ist für mich so einer der Orte oder einer der letzten Orte, wo man noch Abenteuer erleben kann. Ne? Also wirklich, man muss halt manchmal ein bisschen aus seiner Komfortzone heraus, aber ja, man wächst dann auch irgendwie über sich hinaus oder merkt halt wirklich, zu was man noch alles in der Lage ist, ne? Und draußen in der Natur. Nee, ich doch, kann ich so unterschreiben, ja.
Ja, wunderbar, Laura. Dann vielen, vielen Dank. Kann ich also nur jedem empfehlen, entweder unter Anleitung oder alleine. Klappt natürlich auch alleine, je nachdem, was man sich zutraut, das Abenteuer vor der Haustür zu suchen. Also vielen Dank für die ganzen Inspirationen und dann kann ich nur sagen, ab nach draußen. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.